Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Konferenzen, an denen man teilnehmen darf, sind immer eine feine Sache. Man bekommt ein Plätzchen, einen Schreibblock, einen Kugelschreiber. Manchmal wird man sogar persönlich begrüßt und man lernt viele neue Leute kennen. Und dann ist ja noch der inhaltliche Grund, warum man auf dieser Konferenz ist. Wenn es um die Rettung des Klimas und damit auch der Welt geht, bekommt der Konferenzbesuch eine noch viel größere Bedeutung. Genauso wie in den letzten Jahren die Weltklimakonferenzen eine immer größer werdende Beachtung und Bedeutung erfahren haben. Die aktuell laufende Konferenz im aserbaidschanischen Baku könnte aber ein Wendepunkt sein. Schwindet das Interesse an der Klimapolitik vielleicht? Wenn sogar schon die Wochenzeitung Die Zeit online schreibt, Klimagipfel sind zu Mega-Events geworden, ohne Mega-Ergebnisse. Kritiker wollen sie kleiner und effizienter machen. Tja, dazu im Gespräch ist jetzt der Diplom-Ingenieur für Kraftwerksanlagen Frank Hennig. Guten Tag, Herr Hennig.
Hallo, Herr Danowski.
Zunächst mal, wie groß ist denn die Weltklimakonferenz geworden und wie kam es überhaupt dazu?
Ja, es kam dazu, dass man sich Gedanken gemacht hat um die Entwicklung des globalen Klimas. Das begann ja schon in Rio 1992 mit dem ersten Umweltgipfel. Aus dem sind dann diese Weltklimakonferenzen entstanden, die sogenannten COPs, also Conference of the Parties. Die Nummer 1 fand 1995 in Berlin statt. Das war mit vergleichsweise wenig Teilnehmern, nur etwa 4.000. Über die Jahre sind dann diese Teilnehmerzahlen enorm gewachsen. Den Rekord hatten wir in Dubai vor einem Jahr mit fast 70.000 Teilnehmern, wobei das nicht alles direkt Teilnehmer sind, sondern auch viele mit Beobachterstatus. In diesem Jahr in Aserbaidschan wurde das begrenzt auf 40.000 oder 50.000. Ja, es ist ein großer Teilnehmerzirkus. Es gibt keine vergleichbaren internationalen Ereignisse, die solche Teilnehmerzahlen mit sich bringen. Und jeder, der in seinem Berufsleben schon an Teambesprechungen, Sitzungen und Ähnlichem teilgenommen hat, der weiß, dass es da eine indirekte Proportionalität gibt. Also je größer die Teilnehmerzahl, umso geringer das konkrete Ergebnis. Das ist auch bei diesen Konferenzen zu sehen. Aber es geht ja am Ende inzwischen nicht mehr ums Klima, es geht um verschiedenste Interessen und am Ende vor allen Dingen um Geld.
Wenn Sie schon ansprechen, es geht gar nicht mehr so groß um die Konferenzen oder um die Inhalte, sondern ums Geld. Wie haben sich denn die Ziele entwickelt und wo sind wir denn da mittlerweile gelandet?
Ursprünglich ist man davon ausgegangen, man berät sich gegenseitig über Maßnahmen, wie man ein sogenanntes Klimaziel erreichen kann. Das heißt, wie kann man die globale Erwärmung begrenzen? Dieses Thema ist eigentlich in den Hintergrund gerückt. Man begnügt sich jetzt damit, Zielzahlen zu benennen, Übereinkünfte zu erzielen. Die Ideen, wie man da hinkommt, sind natürlich völlig verschieden. Deutschland nimmt auch hier eine Sonderrolle ein mit der altbekannten Forderung, wir brauchen mehr Erneuerbare. Andere Staaten sehen das durchaus anders. Zum Beispiel in Dubai, wo sich mehr als 20 Länder verständigt haben, gemeinsam für den Ausbau der Kernenergie zu arbeiten und sich dabei gegenseitig zu helfen. Andere wieder nutzen die CCS-Technologie, übrigens alles vom IPCC empfohlene Technologien, die bei uns medial ja eher verschwiegen werden. Und so gibt's also verschiedene Wege. Aber wie gesagt, der Hauptgrund, der im Hintergrund steht, ist der, dass man sagt, der globale Norden muss dem globalen Süden helfen. Und das geht natürlich nur mit Geld.
Ja, auf dieser Konferenz, wie Sie schon angesprochen haben, geht es ja auch gar nicht um neue Erkenntnisse, so nach dem Motto, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Es ging aber auf der einen Seite doch dann um die Abfederung von Starkregenfällen, aber auch über Wasserknappheit wurde gesprochen. Und wie Sie schon sagten, geht es ums Geld. Besonders die Entwicklungsländer sollen gefördert werden, weil die sich den Klimaschutz nicht leisten können. Und jetzt natürlich die Frage aller Fragen für diejenigen, die das finanzieren. Wer zahlt das? Wer finanziert das? Und wer bekommt es? Für welche konkreten Maßnahmen?
Die einzelnen Projekte werden beantragt und dann letzten Endes auch beschlossen. Wir hatten aber beispielsweise in Katowice 2018 auch Projekte aus den Ölstaaten, also aus Dubai oder Saudi-Arabien, wo es um Trinkwasser ging. Also selbst diese reichen Staaten haben nochmal Geld bekommen aus Industrieländern, um dort bestimmte Projekte umzusetzen. Das ist etwas verkehrte Welt. Aber im Grunde sind die Länder, die Geldforderungen stellen, das sind weit über 50 von den 197 Teilnehmerstaaten, die werden ja getrieben auch medial von den Inselstaaten, weil man so erklärt, zumindest wird es uns in den Medien so erklärt, dass die vom Untergang bedroht sind. Natürlich, die Malediven beispielsweise, die liegen nur 1,8 Meter über Normalnull. Und man kann nicht ausschließen, dass dort durch Wechsel des Meeresspiegels oder aber, und das ist wichtiger, durch die Plattentektonik Inseln sich aus dem Meer erheben oder eben auch möglicherweise versinken. Es wird sehr dramatisiert. Andererseits, die Malediven haben einen neuen Flughafen gebaut, die bauen ihre Fels und Ressorts aus. Das macht niemand, der auf gepackten Koffern sitzt, um dann wegen Hochwasser zu flüchten. Ja, und wer soll das zahlen? Das soll der sogenannte globale Norden zahlen. Aber wir sehen, dass die Großemittenten weder China noch Indien bereit sind zu zahlen. Die halten sich für Entwicklungsländer. Russland wird es nicht tun. Die USA steigen aus dem Abkommen. Argentinien hat seine Delegation zurückgezogen. Und die europäischen Länder sind allesamt klamm. Frankreich hat eine Haushaltskrise. Bei uns sieht es nicht viel besser aus. Aber Deutschland ist an der Stelle ja besonders gut ansprechbar. Wir haben auch damals in Katowice schon vor Beginn der Konferenz mal 1,5 Milliarden in den Ring geworfen. In unserer Vorbildrolle, die wir da gern einnehmen. Im Moment wird es schwieriger sein, aber Robert Habeck war ja schon da und hat 210 Millionen zugesagt. Wo er die hernimmt, weiß ich jetzt nicht. Dazu kommt die Argumentation, die sich bei uns natürlich geändert hat. Inzwischen ist ja bekannt, dass wir inzwischen nur noch 1,6% der anthropogenen Emissionen stellen weltweit. Und da ist jedem klar, dass wir selbst bei einer Dekarbonisierung, die schon übermorgen stattfindet, dass wir damit keine Reaktion der Erdatmosphäre hinsichtlich Wetter und Klima erwarten können. Deswegen wird die Argumentation verändert. Man beruft sich jetzt auf eine historische Schuld. Das heißt, wir hätten durch unsere frühe Industrialisierung und die Emissionen der Vergangenheit das Weltklima so beeinflusst, dass wir heute halt eine Krise hätten. Ja, und Deutschland ist für solche historischen Schulden ansprechbar. Wir zahlen ja heute noch an Namibia für die Verbrechen des Kolonialzeitalters Entschädigung 120 Jahre später. Und ja, so würde auch zumindest die jetzt amtierende Regierung wahrscheinlich auch weiter Geld ausgeben für historische Schuld hinsichtlich des Klimas.
Also, da hat man sich jetzt quasi neue Ziele gesucht, Zahlen und am besten Zahlen für ein moralisches Schuldziel oder Schuldeingeständnis. Es ist aber schon bemerkbar, dass das Interesse an dieser Klimakonferenz im Vergleich zu den letzten Jahren ein bisschen abgenommen hat. Und wie ich es auch erwähnt habe, gab es auch kritische Stimmen aus der eigentlich eher Klimamaßnahmen positiv berichtenden Blase, wie der Zeit, aber auch beim Spiegel, wo drin stand, wir müssen den Sinn der Klimakonferenzen hinterfragen. Würden Sie sagen, das Interesse ist zurückgegangen und ist da ein Trend wahrnehmbar, dass das Thema Klimaschutz jetzt keine große Rolle mehr spielt, weltweit, oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Weltweit ist die Wahrnehmung richtig, weil die Krisen und Probleme derzeit auf ganz anderen Feldern liegen. Und viele Länder der Welt, die können sich den Klimaschutz in dem Sinne, wie wir ihn sehen, auch gar nicht leisten. Die brauchen Energie, die brauchen viel Energie, die wollen Fortschritt im Land. Auch die Unterzeichnerstaaten des legendären Pariser Abkommens, die haben ja alle in diesem Sinne unterschrieben, dass sie sagen, ja, wir wollen Emissionen senken, solange es nicht unsere wirtschaftliche Entwicklung oder die Bekämpfung der Armut behindert. Also Deutschland ist vermutlich das einzige Land, das den Klimaschutz als Oberziel sieht und auch Einschränkungen oder einen Niedergang der Wirtschaft dafür in Kauf nimmt. Medial geht das Interesse an dieser Klimakonferenz zurück, weil im Grunde alle wissen, dass keine wesentlichen Ergebnisse am Ende stehen werden. Es gibt ein Ergebnis, was schon beschlossen wurde, nämlich eine Art eines globalen Zertifikatehandels, CO2-Handels, also eines weitergezogenen Ablasshandels. Das schreibt sich der Veranstalter Aserbaidschan jetzt auf die Erfolgsliste. Weitere Übereinkünfte wird es kaum geben, weil Wie gesagt, das Geld ist knapp, alle halten sich die Taschen zu und die Schwerpunkte internationaler Politik liegen derzeit nicht auf dem Klima. Wobei es sicherlich richtig ist, dass sich alle Länder anpassen müssen und gerade die armen Länder natürlich wenig in der Lage sind. Aber die Bedingungen sind heute verglichen mit Zeiten von vor 10 Jahren von den Randbedingungen sehr viel schlechter geworden. Ja, und in unseren Medien wird vergleichsweise wenig berichtet, weil es keine Erfolge in unserem Sinne gibt.
Jetzt ist Trump zum Präsidenten gewählt worden in den USA. Er hat ja schon öfter angekündigt, das Pariser Klimaabkommen verlassen zu wollen und aufkündigen zu wollen. Zieht das so strudelartig möglicherweise noch mehr Nachahmer nach, die dann sagen, wir haben an Klimaschutz weniger Interesse als an der eigenen wirtschaftlichen Prosperität?
Na, zumindest ist eine erste Reaktion in Argentinien zu sehen. Milei hat sich ja entschlossen, Trump in dieser Hinsicht zu folgen. Die anderen Länder, ich vermute, viele werden etwas gespalten agieren. Sie werden weiterhin in den Sonntagsreden den Klimaschutz beschwören. Aber letzten Endes muss das finanzierbar sein. Und wie gesagt, viele Länder sind klamm. Heutzutage hat niemand mehr Geld übrig. Privatinvestoren gibt es kaum. Es funktioniert wie auch bei uns in der Regel nur mit Fördermitteln. Und am Ende wird der Klimaschutz im deutschen Sinne, der wird am Geld scheitern.
Mhm. Trotzdem, die Klimakonferenz wird wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden. Darüber wird sicherlich noch gesprochen werden. Wahrscheinlich ist das Modell, diese Konferenz zu veranstalten und über das Klima zu sprechen und da Räder zu drehen, viel zu interessant für die ganze Lobby. Aber was wird letztendlich bleiben und was glauben Sie, in welche Richtung wird sich die Weltklimakonferenz weiterentwickeln?
Ja, der Charakter der Veranstaltung hat sich ja schon sehr stark verändert. Ursprünglich waren das rein staatliche politische Veranstaltungen. Heute tritt jede Menge von Sponsoren auf, die also sich an der Finanzierung der Veranstaltung beteiligen, die dann natürlich aber auch finanzielle Interessen oder eigene Interessen vertreten. Und es gibt die fossile Branche, die sich durchaus jetzt auch vertreten lässt auf diesen Veranstaltungen. Schon der polnische Präsident Duda hat ja 2018 in Katowice gesagt, dass die Kohle ein Gottesgeschenk sei für Polen. Das Ganze wurde dann in der Eröffnungsveranstaltung begleitet von einer Bergmannskapelle. Da sind einige deutsche Grüne wahrscheinlich schon vom Glauben abgefallen. Und auch der jetzige Präsident Aliyev in Aserbaidschan, der hat von Öl und Gas als Gottesgeschenk gesprochen und das ist für dieses Land auch völlig zutreffend, denn Aserbaidschan erwirtschaftet die Hälfte seines Staatshaushaltes mit dem Export von Öl und Gas und selbst das können wir eigentlich nicht kritisieren, weil ja vor 2 Jahren die Frau von der Leyen ein großes Abkommen zum Gasimport mit Aserbaidschan abgeschlossen hat. Also wir können jetzt schlecht auf die Hand schlagen, die uns das Gas liefert. Man hält sich da medial und politisch zurück, auch wenn man Öl und Gas verteufelt. So langsam kommt die Einsicht, es wird auf lange Zeit ohne Fossile eben nicht gehen.
Die Einsicht, auch wenn sie spät kommt, ist natürlich wichtig. Aber glauben Sie, wird es dann zu spät sein? Oder letztendlich ist es ja auch eine Art Ideologie. Wie möchte man da wieder herauskommen? Lässt sich dann so etwas rückabwickeln? Das ist ja schon ein sehr mächtiges Narrativ, sage ich jetzt mal, oder?
Ja, es gibt nicht viel rückabzuwickeln. Also bei uns wurde mal der Eindruck erweckt, die ganze Welt befinde sich in einem einzigen Wettlauf zur Senkung von Emissionen. Das ist nicht der Fall. Wir haben nach wie vor eine globalisierte kapitalistische Welt. Und wenn Profite billig mit Fossilen zu erreichen sind, dann wird man das auch weiterhin tun. Und die Länder, die Schwellenländer werden, die sich also industriell wirtschaftlich entwickeln, die greifen zu den billigsten Energieträgern und das ist nach wie vor die Kohle. Und das lassen die sich von Industrieländern wie uns auch nicht verbieten. Die Ideologie ist auf wenige Länder begrenzt. Der Realismus wird global siegen und letzten Endes werden wir auf einen Kurs einschwenken müssen, der finanzierbar ist.
Wir haben jetzt von Ihnen über einen gewissen Trend gehört, dass die Welt einen sehr pragmatischen Zugang zu Wirtschaft, aber auch zu Klimaschutzmaßnahmen findet. Deutschland scheint aber da nicht mitziehen zu wollen. Inwieweit schlägt sich da dieser deutsche Sonderweg nieder, Herr Hennig?
Ja, global überhaupt nicht. Wir halten uns für einen Vorreiter. Aber Vorreiter ist nur einer, dem dann auch jemand folgt. Wir sind eher der Geisterfahrer der nationalen Entwicklung. Alle betrachten uns mit Verwunderung. Bisher hat uns unsere Klimapolitik wirtschaftlichen Abstieg gebracht. Aber ich erwähnte schon den Klimaschutz als Oberziel der deutschen Politik. Und es gibt sogar eine Aussage der brandenburgischen Gesundheitsministerin Nonnemacher von den Grünen, die tatsächlich gesagt hat, sie halte eine Kriegslage in Europa für nicht so gefährlich wie den Klimawandel. Das ist ein Satz, der lässt mich völlig sprachlos zurück, aber offensichtlich erregt sowas keine öffentliche Aufmerksamkeit. Und wenn wir solche Prioritäten setzen, dann brauchen wir uns über einen politischen wie wirtschaftlichen Niedergang wahrscheinlich nicht wundern. Wie gesagt, wir sind das einzige Land, was tatsächlich auf Wind und Sonne als primäre Säulen der Energieversorgung umstellen will. Aber wir haben jetzt im November gesehen bei der kleinen Dunkelflaute, dass das wirklich nicht möglich sein wird. Und wir werden auch weiterhin und noch für ziemlich lange Zeit fossile Energieträger brauchen.
Sagt der Diplom-Ingenieur für Kraftwerksanlagen Frank Hennig, eine Einschätzung von ihm zum Thema der Weltklimakonferenz. Herr Hennig, vielen Dank für Ihre Ausführung und für Ihre Zeit.
Ja, bitteschön, gern.